Es ist ein gellender Schrei, der die Stille im Flur eines Mehrfamilienhauses durchschneidet. So habe ich noch nie jemanden schreien gehört, schildert eine Bewohnerin, was sie da gehört hat. Was sie dann aber entdecken sollte, ist noch viel schrecklicher. Da liegt eine junge Frau, zusammengekrümmt im Treppenhaus. Alles ist voller Blut. Was ist hier passiert?
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgrundtief. Und auch heute widmen wir uns, wie in jeder Folge, einem echten Verbrechen, das sich in unserer Region ereignet hat. Und bevor wir in den heutigen Fall einsteigen, will ich mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und auch heute wieder euer Host. Ja, ganz schön dramatisch, wie diese Folge hier losgegangen ist, aber dieser Schrei, mit dem wir in die Episode gestartet sind, der scheint wirklich so furchtbar gewesen und durch Mark und Bein gegangen zu sein, dass man sich das wirklich nicht vorstellen kann, wenn man nicht dabei gewesen ist. Aber lasst uns auch hier, wie immer, ganz von vorne und der Reihe nach auf den Fall blicken. Wir befinden uns im Jahr 2013. Es ist der 5. Februar. Es ist kalt, der Winter hat die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden fest im Griff. Schnee fällt vom Himmel und es wird so richtig früh dunkel. Für die einen ein Wintertraum. Es schneit nicht so oft, so viel in diesen Lagen. Für Johanna wird dieser Tag zu einem Albtraum. Johanna ist 22 Jahre alt und heißt eigentlich anders. Sie wohnt noch nicht lange in dem Mehrfamilienhaus in der Dotzheimer Straße. Im August oder September ist die Frau in das Haus eingezogen, das dem Beamtenwohnungsverein Wiesbaden gehört. Und gegen 18.30 Uhr, da hört die Nachbarin diesen Schrei. Völlig aus dem Nichts und genauso schnell wie der durch das Treppenhaus gehallt ist, so schnell ist es auch wieder ruhig. Totenstille herrscht hier, wortwörtlich, denn als die Frau aus ihrer Tür schaut, um nachzusehen, was sich da abspielt, da sieht sie eine Frau an der Eingangstreppe liegen, regungslos und voller Blut. Sofort verständigt die Nachbarin die Polizei, die dann auch kurz darauf vor Ort ist, mit ihr auch die Feuerwehr und Sanitäter. Es wird untersucht, abgesperrt, ermittelt. Plötzlich sieht es ja aus wie in einem Krimi. Wie bei Matula, beschreibt es die Nachbarin wörtlich. Menschen mit weißen Anzügen nehmen Proben und es herrscht ordentlich Betrieb in dem engen Treppenhaus. Nur einer ist nicht vor Ort. Nicht mehr. Der Mann, nach dem jetzt alle suchen, der Täter. Bis zum nächsten Mittag dauert die Spurensicherung an. Auch ein Spürhund ist vor Ort. Gefunden hat man jedoch nichts. Keine Tatwaffe und keinen Hinweis auf einen möglichen Täter. Und wo es einen Täter gibt, den jetzt natürlich alle Beteiligten unbedingt und vor allem schnell finden wollen, da gibt es natürlich immer auch ein Opfer. Und dem wollen wir uns jetzt zunächst einmal widmen. Die junge Frau, die da tot im Treppenhaus liegt, das ist Johanna. Johanna, das wissen wir schon, ist 22 Jahre alt und erst seit kurzem Wiesbadenerin. Sie hat zuvor in Frankfurt gearbeitet, war da aber nicht so richtig glücklich, vor allem weil man sie dort, so hat sie es mal in einem Vorstellungsgespräch formuliert, lausig bezahlt habe. Und so sucht sie eben nach einer neuen Anstellung und probiert es bei einer Wiesbadener Anwaltskanzlei. Und da wird sie auch direkt genommen, denn wie ihr ehemaliger Chef erzählt, war Johanna eine wirklich sehr sympathische Frau. Er erinnert sich noch sehr gut daran, wie es zur Einstellung kam. Die Kanzlei hatte die Bewerberinnenrunde damals eigentlich gerade abgeschlossen. Da kam Johanna sozusagen mit fliegenden Fahnen mit einer eilig zusammengestellten Mappe an. Weil sie so knapp dran war, hatte sie ihr Bewerbungsbild für die Mappe selbst geschossen auf ihrer Wohnzimmercouch. Aber trotz allem konnte sie ihren Chef überzeugen. Er sagt, das war nett geschrieben und sie machte einen so positiven Eindruck, dass wir sie nahmen. Und dieser positive Eindruck, der hat sich dann auch bestätigt, Johanna, die habe stets gute Leistungen erbracht. Dabei sei sie immer sehr konsequent, ehrlich und ja auch sympathisch gewesen. Ihren Job in Frankfurt hatte sie zu dem Zeitpunkt schon gekündigt, weil sie sich da so ausgebeutet gefühlt hatte. Aber sie hat auch darauf bestanden, dass sie ihren jetzigen Job noch sauber und korrekt zu Ende führen kann. Sie hat da einen Nebenjob in der Telefonzentrale bei einem Holzmarkt in Wiesbaden-Nordenstadt gehabt und trotz neuer Stelle war es ihr wichtig, da eben nicht einfach so abzuhauen, sondern alles sauber zu Ende zu bringen. Und so waren dann beide Seiten eigentlich ziemlich glücklich, dass sich ihre Wege gekreuzt haben. Johanna hat einen neuen Job, mit dem sie zufrieden ist und die Anwaltskanzlei eine fähige Mitarbeiterin, die dort als Rechtsanwaltsgehilfin angestellt wird. Nur so richtig glücklich wirkte die neue Mitarbeiterin dann irgendwann nicht mehr. Das beginnt so etwa 2 Monate vor ihrem plötzlichen Tod. Da habe sie bedrückt gewirkt. Ihr Chef sucht dann das Gespräch mit ihr und erfährt, dass sie Angst um ihren Job hat. Der Grund: Johanna ist schwanger. Und sie ist noch in der Probezeit, aber zumindest diese Angst kann ihr der Chef nehmen, denn das sei überhaupt kein Problem für ihn. Wohl aber für Johannas Freund, denn so erzählt sie es ihrem Vorgesetzten, der will das Kind nicht. Nicht nur das, er will Johanna auch zu einer Abtreibung überreden, aber das kommt für sie zu diesem Zeitpunkt trotz aller Unsicherheiten und Unabwägbarkeiten nicht in Frage. Und diese Unsicherheit, ja, die versucht der Chef ihr zu nehmen, das klappt anscheinend auch. Er bestärkt sie auch in ihrem Wunsch, das Kind auszutragen. Und für ihren Vorgesetzten ist damit dann eigentlich auch alles gut. Aber im Hintergrund muss Johanna so einiges aushalten. Denn ihrem Freund und auch dem Vater des ungeborenen Kindes passt diese Schwangerschaft so gar nicht. Wir gehen dann nachher auch noch detaillierter darauf ein, aber sein Unbehagen über die Schwangerschaft, das formuliert er jetzt nicht so im Sinne von: Mensch, denk doch nochmal drüber nach, wie sollen wir das stemmen? Sondern da wird er richtig bedrohlich. Aber wie gesagt, kommen wir gleich noch zu. Einen Tag nach dem Verbrechen, bei der Obduktion, da kommt diese Schwangerschaft dann auch für alle heraus. Sie hat sie auch vorher jetzt nicht wirklich geheim gehalten, aber das wusste von den Ermittlern natürlich niemand und der Bauch war auch noch nicht so groß, dass man das direkt hätte sehen können. War zuvor in den Berichten über den Fall immer von einer toten Frau die Rede, heißt es jetzt, eine Schwangere ist ermordet worden. Was den Fall in all seiner ohnehin schon bestehenden Grausamkeit noch einmal schlimmer wirken lässt. Aber wie ist Johanna da überhaupt reingeraten? Alles beginnt in einem Café in der Wiesbadener Innenstadt. Johanna ist mit ihren Freundinnen dort, als ihr ein Mitarbeiter des Café-Teams ganz positiv auffällt. Sympathisch sieht er aus. Und das hat sie ihn dann auch spüren lassen. Jedenfalls verläuft das dann so, dass sie am Ende des Cafébesuchs Telefonnummern ausgetauscht haben. Und so haben sich Johanna und ihr späterer Freund kennengelernt. Dieser Freund, nennen wir ihn mal Onur, der ist ein Mann mit 2 Gesichtern, mindestens. Von manchen wird der als aufbrausend, kontrollsüchtig und brutal beschrieben. Dann wiederum wird ausgesagt, dass er eigentlich ein ganz netter ist, sich gut um Johanna kümmert und ihr bei vielen Dingen auch hilft. Mal schauen, ob es uns gelingt, von ihm im Laufe dieser Folge mal ein noch klareres Bild zu zeichnen. Klar ist, er lebt mit seiner Familie in Wiesbaden, die Eltern stammen aus Afghanistan, geboren ist er in Deutschland. Die Beziehung von Johanna und Onur, die verlief, so berichtet es eine Freundin der Toten, von Anfang an nicht wirklich gut. Es ist ein Auf und Ab und das deckt sich auch mit den anscheinend vorhandenen 2 Gesichtern ihres Freundes. Kontrollzwang und Eifersucht sollen eine große Rolle in der Partnerschaft gespielt haben. Es sei oft geschrien worden, von beiden Seiten, und dazu sei Onurs, Zitat, sehr einnehmendes Wesen gekommen. Die Freundin erzählt, er wollte nicht, dass sie weggeht, sie sollte nur ihm gehören. Er hat ihr sogar verboten, Gummibärchen zu essen. Und wenn Johanna mal nicht in der Nähe war, dann wollte er trotzdem die Kontrolle über sie haben. Mit Anrufen und SMS. Oder auch mal mit einem unangekündigten Besuch. Die Freundin geht so weit, das Ganze als Stalking-Verhalten zu beschreiben. Und es wird nicht unbedingt besser, je mehr über die Beziehung der beiden gesprochen wird, denn desto mehr kommt das Toxische zum Vorschein. Als die beiden einmal Streit hatten, da soll Onur zu ihr gesagt haben, dass sie sich umbringen und sich die Pulsadern aufschlitzen solle. Nur, wieso bleibt Johanna dann trotzdem bei ihm? Wieso schafft sie es nicht, sich von ihm zu lösen? Dazu sagt die Freundin, dass Onur ja auch ein sehr netter gewesen ist. Das kann man sich nach allem, was man bisher gehört hat, jetzt nicht mehr so gut vorstellen, aber so scheint es wohl gewesen zu sein. Nur irgendwann denkt sich auch Johanna, ich muss da weg. Ihn umzustimmen, ihn dazu zu kriegen, das Kind doch anzunehmen, sie anzunehmen, das wird sie nicht mehr schaffen. Also Umzug nach Wiesbaden. Und Johannas Freundin gibt dir davor auch noch einen Tipp: Sag ihm gar nicht erst was davon. Denn dann hast du erstmal Ruhe, dann steht er nicht mehr einfach so vor der Tür. Eine gute Idee eigentlich, nur sie hat nicht schlecht gestaunt, als sie dann zur Einweihungsparty kommt und da steht Onur. Tja, da konnte sie es ihm nicht verheimlichen und dann hat er auch wieder seine nette Seite gezeigt, wenn man so will. Er hat ihr beim Umzug geholfen. Generell sagt sie, er hat viel für sie getan. Und es ist ja auch irgendwie bequem. Und außerdem sei er ja eigentlich auch eine nette Persönlichkeit gewesen. Freundlich, hat aufgeräumt, hat für Johanna gekocht. Da zeigt sich wieder sein anderes Gesicht. Und das hat es Johanna vermutlich auch so schwer gemacht, da wirklich mit abzuschließen. Das und die Tatsache, dass sie ja auch noch ein Kind von ihm bekommen wird. Und trotz seiner Aussagen besteht ja auch noch immer die Chance, dass er es sich anders überlegt. Wer weiß, wenn er das Kleine das erste Mal sieht, was das dann in ihm auslösen wird. Es könnte ja noch alles gut werden. Aber es wird anders kommen. Onur lässt sich nicht umstimmen, stattdessen fallen Sätze wie "mach den Fleischklops weg" oder Drohungen, er werde Johanna das werdende Leben aus dem Leib treten. Weiter soll er gesagt haben, dass Johanna, wenn sie nicht abtreiben will, den Afghanen in ihm kennenlernen werde, was auch immer diese Äußerung jetzt heißen mag. Und jetzt könnte man denken, ja gut, die Ermittler haben es ja schön leicht in diesem Fall, wer so droht, der hat doch schon mal ein Motiv nach allem, was wir jetzt wissen. Aber es kommt erstmal anders. Denn Onur hat für die Tatzeit ein Alibi und es ist zum damaligen Zeitpunkt auch noch gar nicht klar, ob er überhaupt der Vater ist. Es werden dann auch DNA-Tests durchgeführt, denn Johanna hatte, als sie sich mit ihrem Freund gerade in einer Beziehungspause befunden hatte, eine Affäre mit einem ebenfalls afghanischstämmigen Mann aus dem Raum Offenbach. Der 22-Jährige ist Johannas Ex-Freund, aber auch der hat für die Tatzeit ein Alibi, da hat er nämlich beim Zahnarzt gesessen. Aber es gibt trotzdem eine Festnahme zu vermelden, etwa eine Woche nach der Tat am 14. Februar 2013. Oder, naja, eigentlich sind es gleich drei Festnahmen, die vermeldet werden. Die Männer sind verdächtigt, etwas mit dem Verbrechen zu tun zu haben. Die Polizei hält sich natürlich bedeckt dazu, wen sie da derzeit im Auge und in der Zelle hat. Aber es sickern schon so ein paar Informationen oder vielmehr Gerüchte durch, nämlich, dass es sich bei den nun festgenommen um drei Deutsche afghanischer Herkunft handelt. Zwei Brüder, etwa im Alter des Opfers, sowie den Vater der beiden. Was dann auch noch berichtet wird, der Vater, der mittlerweile bekannt ist, also Onur, der soll nicht unter den Verdächtigen und demnach auch nicht unter den Festgenommenen sein. Und da wundert man sich damals schon, gleich drei Leute sind festgenommen, aber noch nicht mal der mit dem vermeintlich größten Motiv darunter. Naja, das ändert sich schnell, denn nur einen Tag nach den drei Festnahmen und der Aussage, dass der Vater nicht unter den Verdächtigen ist, schreibt der Wiesbadener Kurier am 16. Februar, dass er es entgegen erster Informationen nun doch ist und dass ein DNA-Abgleich ihn zweifelsfrei als Vater identifiziert hätte. Jetzt also doch, nur drei Tage später werden dann zwei der drei festgenommenen Tatverdächtigen wieder entlassen. Der dringende Tatverdacht gegen sie habe sich nicht erhärtet und die Ermittlungsergebnisse haben nicht ausgereicht, um sie weiter festzuhalten. Der dritte jedoch, der sitzt weiterhin ein und es bleibt der dringende Tatverdacht. Und wer das ist, das kann man sich jetzt ja bestimmt auch denken, es ist Onur. Und die beiden nun wieder Freigelassenen, da stimmen die ersten Informationen, die durchgesickert sind, das sollen Onurs Bruder und sein Vater sein. Aber auch dazu äußert sich die Polizei zunächst nicht. Es heißt aber, dass der Ex-Freund nach wie vor eine Rolle spiele und dass die Ermittlungen durch das Beziehungsgeflecht von Anfang an sehr schwierig waren. Ebenso heißt dieses auf freien Fuß lassen nicht auch gleichzeitig, dass sie jetzt außer jedem Verdacht stünden. Also es ist und bleibt eine höchst unübersichtliche Sache, mit der wir es hier zu tun haben. Um diese Situation etwas zu lichten, hofft die Polizei natürlich neben ihren eigenen Ermittlungen auch auf Zeugen, die vielleicht etwas beobachtet haben. Dazu fertigen die Beamten eine Fotomontage an, die Johanna in dem Outfit zeigt, in dem sie an jenem 5. Februar unterwegs gewesen ist. Eine hellbraune, gesteppte Daunenjacke mit Fellkapuze, dunkle Leggings und braune Stiefel. Wer hat die junge Frau gesehen? Denn neben der Frage, ob sie in Begleitung war, ist es für die Polizei auch wichtig zu wissen, welchen Weg genau sie nach Hause genommen hat. Man geht zu der Zeit davon aus, dass sie gegen 18.10 Uhr an der Haltestelle Kaiser Friedrichring Bahnhofstraße in die Buslinie 45 eingestiegen ist. Und etwa 10 Minuten später ist sie vermutlich wieder ausgestiegen. An der Kreuzung Dotzheimer Straße, Loreleiring. Von hier aus sind es nur noch wenige Meter bis zu dem Mehrfamilienhaus, in dem sich Johannas Wohnung befindet. Wenn sie nicht in Begleitung war, auch davon geht man aus, dann muss der Täter auf diesen wenigen Metern an sie herangetreten sein. Ist er ihr gefolgt? War er vielleicht auch im Bus? Oder hat er vielleicht sogar schon im Flur des Mehrfamilienhauses gewartet und dann zugeschlagen? Alles Quatsch, sagt Onurs Anwalt. Für ihn sind die Ermittlungen einseitig und nur gegen seinen Mandanten. Der Ex von Johanna, dieser Offenbacher, der hätte doch genau so ein Motiv gehabt, denn es hätte ja auch ein Kind von ihm sein können. Doch Onur bleibt in Haft und bleibt weiter auch dringend tatverdächtig. für den Anwalt ein Unding, so hätte der Offenbacher doch ein weitaus stärkeres Motiv. Für ihn wäre die Vaterschaft schlimmer gewesen, stamme er doch aus einer strenggläubigen sunnitischen Familie. Außerdem sei er wegen mehrerer Delikte Polizei bekannt, sein Mandant aber, Onur, der sei zwar auch nicht begeistert gewesen von der Schwangerschaft, der Schiit aber sei hier geboren, gut integriert und das wäre für ihn gar nicht so schlimm gewesen, sagt er. Naja, wir erinnern uns, aus dem Bauch treten, Afghanen kennenlernen und so, also das klingt eher nicht nach einer Lappalie. Anfang März 2013, da kommt dann auch endlich ein erster, richtig brauchbarer Hinweis von einer Zeugin. Es ist gegen 20 nach 6 am Abend, also etwa 10 Minuten vor der Tat, da fällt einer Frau ein Mann auf. Er trägt eine Jacke mit Kängurutaschen und wartet vor dem Haus in der Dotzheimer Straße. Ebenfalls auffällig ein grauer Passat. Der wurde am Tatabend in der Winkeler Straße gesehen, dies nur einmal um die Ecke des Tatorts in der Dotzheimer Straße und da ist dieser Passat aufgefallen, auch das Kennzeichen wird veröffentlicht. Mittlerweile hat auch der erste Haftprüfungstermin bei Onur stattgefunden und die Beweislage scheint sich verschärft zu haben. Das sagt nicht nur der damalige Ermittlungsleiter, das zeigt sich ja auch an der Tatsache, dass nach dem Termin feststeht, ja, die Beweise und Indizien, die reichen wohl aus, um eine noch längere Inhaftierung zu rechtfertigen. Oberstaatsanwalt Klaus Schulte bekräftigt sogar, dass sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet habe und wird dann mysteriös, nämlich sei dafür ein Zitat nicht bekanntes Beweismittel, das unerwartet kam, verantwortlich. Mittlerweile kann auch etwas zum Tod von Johanna gesagt werden und zu ihren Verletzungen. Sie ist wohl direkt im Flur abgepasst worden und dann hatte jemand von hinten 3 Messerstiche versetzt. Sie kommt noch in ein Krankenhaus, stirbt aber wenig später an ihren schweren Verletzungen. Und mit ihr auch das ungeborene Kind in ihrem Bauch. Der Täter muss ihr aufgelauert und sie abgepasst haben. Die Polizei vermutet, dass er ihren Tagesablauf recht genau gekannt habe. Auch 3 Monate nach dem tödlichen Messerangriff wird aber immer noch fleißig ermittelt. Es scheint noch irgendetwas zu fehlen. Es scheint noch ein Rätsel zu sein, was wie genau passiert ist. Das Warum hingegen, das vermuten viele, das dürfte klar sein. Der Grund für den Streit und den Angriff war das ungeborene Kind und Onurs Drängen auf eine Abtreibung, dem sich Johanna ja bis zuletzt widersetzt hatte. Für ihn erschwerend kommt hinzu, dass Onur für die Tatzeit wohl doch kein Alibi gehabt hat. Laut seinem Anwalt sei er zur Tatzeit auf Parkplatzsuche in der Innenstadt unterwegs gewesen. Und trotzdem spricht die Wiesbadener Kripo bei diesem Fall von dem schwierigsten Fall seit Jahren. 800 Seiten dick ist die Ermittlungsakte, bis zu 20 Mitarbeiter sind einige Zeit lang an den Ermittlungen beteiligt gewesen und trotzdem, es ist noch zu kompliziert, als dass sich dieser Fall schnell aufklären ließe. Bis zu einem Tag im Juni 2013. Es dauert nicht mehr lange, da muss der Fall Johanna dem Oberlandesgericht zur Prüfung vorgelegt werden. Anfang August, dann nämlich ist ein halbes Jahr verstrichen. Aber jetzt, an diesem Junitag, da kommt Bewegung in die Sache. Er hat mir nach und nach alles erzählt. Wie er den Mord geplant hat, wie er es dann gemacht hat. Dass er den ersten Stich von hinten in den Rücken geführt hat, dann 2-mal vorne in die Brust. Das ist eine Aussage, die plötzlich gemacht wird. Gab es vorher keine Beobachtungen, keine Zeugen, gibt es jetzt sowas. Einen mutmaßlichen Beweis für die Schuld des Angeklagten. Das Problem hierbei ist nur die Quelle. Denn das sagt kein Vernehmungsbeamter oder so, sondern ein Mithäftling des Hauptverdächtigen. Wir nennen ihn einfach mal den Belastungszeugen, denn das ist er ja auch in unserem Fall. Er sitzt wie Onur im Gefängnis in Frankfurt-Preungesheim ein und da sind die beiden wohl ins Gespräch gekommen. Zuerst soll Onur alles abgestritten haben. Aber der Zeuge bleibt hart. Ich habe dem gesagt, sag mir die Wahrheit. Ich muss wissen, woran ich mit dir bin, hat der Zeuge zu Onur gesagt. Und dann hat er ausgepackt. Beim Hofgang hat er recht detailliert geschildert, wie er vorgegangen ist. Der Mithäftling soll der Erste gewesen sein, dem er das erzählt hat. Und bis jetzt ja auch wohl der Einzige. So erklärt Onur, dass er Tage vor der Tat Johanna immer wieder aufgelauert hat. Dass er in der Sportarena in Wiesbaden eine Skimaske und in einem anderen Geschäft in der Innenstadt ein Messer besorgt hat. Seine Spuren konnte er so gut verschleiern, weil er, so berichtet es der Belastungszeuge, ein Set Kleider noch über seine normalen Klamotten gezogen hat, das er dann später zusammen mit dem Messer entsorgt hat. Es sind diese kleinen Details in den Erzählungen, die die Ermittler glauben lassen, dass das wirklich so passiert sein könnte. Auch die Art des Angriffs, wann welche Stiche erfolgt sind und dass die Frau sich gewehrt hat und dabei an der Hand verletzt wurde, das stimmt alles. Und das wurde so nicht kommuniziert. Sprich, das ist Täterwissen. Auch über das Motiv soll Onur mit dem Häftling gesprochen haben. Es sei eine Katastrophe für ihn und seine Familie, wenn der muslim-schiitischen Glaubens ein Kind mit einer Christin zeugen würde. Wenn seine Familie davon erfahre, dann sei er ein toter Mann, soll er erzählt haben. Und auch darüber soll es Aufzeichnungen geben, dass sein Kind mit einer Christin ihm große Probleme bereitet hätte. Letztendlich ist es ein Indizienbündel, das gegen Onur spricht. Dazu zählt auch die Tatsache, dass sein Handy zur Tatzeit in Tatortnähe eingeloggt war. Nur, wie glaubwürdig ist dieser Belastungszeuge? Man bekommt das bei so Fällen ja oft mit, dass da jemand aussagt, der sich nur wichtig machen will. Einer, der sich einen Rabatt auf sein eigenes Strafmaß erhofft. Gute Führung und so. Wenn ihr Infos wollt, das kostet was. Warum sollte Onur ihm, einem für ihn ja wildfremden Mithäftling, überhaupt davon erzählt haben? Bisher hat er bei jeder sich bietenden Gelegenheit seine Unschuld beteuert. Warum also ausgerechnet im Knast so ein Risiko eingehen, dass jemand das weiterträgt? Der Belastungszeuge denkt, ich glaube, er hat in mir einen großen Bruder gesehen, dem er sich anvertrauen kann. Er soll ihm auch zugesichert haben, nichts weiter zu sagen, nur dass Onur Johanna und mit ihr ein ungeborenes Kind getötet hat, das sei ihm zu viel gewesen. Deshalb ist er dann zur Polizei gegangen. Und so kommt es dann Anfang Juli 2013 auch endlich zur Anklage. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Wiesbadener vor, am Abend des 5. Februars im Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Dotzheimer Straße seine Ex-Freundin Johanna ermordet zu haben. Tateinheitlich mit Abtreibung. Heimtückisch und aus niederen Beweggründen soll er auf sie eingestochen haben. Der Angriff von hinten habe die 22-Jährige völlig überrascht. Knapp 2 Stunden nach der Messeattacke stirbt die Schwangere im Krankenhaus. Als Mordmerkmal sind niedere Beweggründe aufgeführt. Onur wollte verhindern, dass das Kind geboren wird. Die Beurteilung darüber, ob das auch zutreffend ist, das ist jetzt nicht mehr Aufgabe der Ermittler. Darüber wird jetzt im Prozess der Schwurgerichtskammer des Wiesbadener Landgerichts entschieden. Noch zuvor aber gibt es eine Entscheidung des Frankfurter Landgerichts. Da wird nämlich über das Strafmaß für den Belastungszeugen entschieden, der ja im Fall Johanna etwas beitragen konnte. 4 Jahre und 3 Monate muss er wegen gefährlicher Körperverletzung ins Gefängnis. Er hatte in einem Streit einen Mann mit einem Messer schwer verletzt. Ohne seine Rolle im Wiesbadener Fall wäre das Urteil hier höher ausgefallen. Aber zurück nach Wiesbaden. Dort startet am 8. Oktober der Prozess gegen Onur, der zu den Vorwürfen erst einmal gar nichts sagt. Äußerlich, da wirkt er völlig ungerührt. Er zeigt keine Regung, scheint selbstsicher zu sein und hört sich das alles recht teilnahmslos an. Sein Anwalt hatte im Vorfeld schon verkündet, dass für ihn der eigentliche Täter noch immer frei herumlaufe, während sein Mandant hier das Opfer einseitiger Ermittlungen ist. Geredet hat aber der Belastungszeuge, der die Vorwürfe noch einmal wiederholt und dass Onur ihm beim gemeinsamen Hofgang alles erzählt habe. Er sagt, seine Familie, die wusste gar nichts von der Beziehung und erst recht nichts von der Schwangerschaft, er wollte es vertuschen. Johannas Eltern treten in dem Verfahren als Nebenkläger auf. Ihre Anwältin macht deutlich, wie sehr sie unter dem Verlust ihrer Tochter leiden und dass ihnen auch sehr daran gelegen ist, dass der Täter bestraft wird. Im Rahmen des Prozesses wird auch öffentlich, dass das Kind ein Junge geworden wäre. Ein Junge, den sein Vater nicht wollte und der mutmaßlich der Auslöser für diese Tat war. Habe echt dickes Problem, soll er einem Freund in einer Nachricht geschrieben haben, aber das ist noch etwas harmlos formuliert. Vor Gericht werden dann auch einige seiner Drohungen verlesen, etwa diese Aussage, dass er ihr das Baby aus dem Bauch treten werde, dass sie den Fleischklops wegmachen soll, sonst passiert etwas und dann, so ist sich die Staatsanwaltschaft sicher, dann ist auch etwas passiert. Nur reicht diese Zeugenaussage, um das auch beweisen zu können? Man will nichts unversucht lassen und setzt dann sogar einen Spürhund, einen sogenannten Mantrailer, ein. Mit dem Hund erhofft man sich, Onurs angegebenen Weg am Tattag nachverfolgen zu können oder eben einen anderen Weg aufzuzeigen, etwa den zum Tatort. Onur hat angegeben, dass er zur Tatzeit in der Buchhandlung Hugendubel am Mauritiusplatz gewesen sei. Vorher war er in der Nixenstraße, wo sein Vater arbeitet, ist dann mit dem Auto in die Bleichstraße gefahren, hat da geparkt und ist dann zu Fuß zu Hugendubel aufgebrochen. Und tatsächlich, nachdem der Spürhund Onos Geruch am Tatort aufgenommen hat, läuft er zu genau dieser Buchhandlung. Dann wieder raus und dann ins Luisenforum und in Richtung Dotzheimer und Schwalbacher Straße. Dann nimmt der Hund Platz, das heißt, die Spur endet hier. Heißt für uns also, er scheint tatsächlich ein Alibi zu haben. Wenn er zur Tatzeit in der Buchhandlung war, dann kann er es ja nicht gewesen sein. Tatzeit 18.25 Uhr etwa, man kann das ganz gut eingrenzen durch die Zeugin, die ja die Schreie gehört und Johanna kurz darauf gefunden hat. Also beginnt man, das Material der Überwachungskameras in dem Buchladen auszuwerten und dann Treffer. Onur. Klar und deutlich auf den Aufnahmen zu sehen. Es ist 18.22 Uhr, als er in den Laden geht. Das ist dann schon ein ziemlicher Schlag für die Ermittler. Wie kann das sein? Alles, wirklich alles, spricht für Onur als Täter. Aber er kann nun mal nicht im Hugendubel und gleichzeitig am Tatort gewesen sein. Immer wieder schauen sie sich die Aufnahmen der Überwachungskameras an, bis dann einem Ermittler etwas auffällt. Die Uhrzeit, die vom System in die Kameraaufnahmen eingeblendet wird, die stimmt nicht. Auf dem Live-Bild der Kamera ist es gut 22 Minuten später als auf der Uhr des Ermittlers. Das heißt also, wenn es diese Abweichung auch am Tattag gegeben hat, dann fällt Onos Alibi damit in sich zusammen. 18.44 Uhr. Reicht das, um vom Tatort zu der Buchhandlung zu kommen? Das prüfen die Ermittler mit einem Zeit-Weg-Protokoll nach und ja, das ist möglich. Sogar recht einfach und sogar so, dass man noch Zeit hätte, Tatwaffe und Kleidung zu entsorgen oder irgendwo für später zu deponieren. Ein Abgleich mit Google Maps zeigt, ein Fußgänger braucht für die 1,5 Kilometer lange Strecke von Johannas Wohnung bis zu der Buchhandlung auf dem Mauritiusplatz etwa 21 Minuten. Und von 18.25 Uhr bis 18.44 Uhr, das passt, zumal die Angaben oft recht konservativ gerechnet werden und ja auch nicht klar ist, ob er gegangen oder vielleicht gerannt ist. Aber es kommt noch dicker für Onur. Der Student der Hochschule Rhein-Main, der sich zu Beginn des Prozesses noch so unbeeindruckt und cool gegeben hat, der wirkt jetzt richtig angespannt, als es um die Auswertung der Funkzellen geht, in die sein Handy am Tattag eingewählt war. Sein Handy war an diesem Tag von 17.15 Uhr bis 18.30 Uhr in den beiden Funkzellen eingebucht, die vom Dach des Sozialamts an der Ecke Zweiter Ring Dotzheimer Straße abstrahlen. Und eine davon, so sagt es der Auswärter, deckt perfekt den Bereich des Tatorts ab. In der Nixenstraße allerdings, in der Onur zur Tatzeit gewesen sein will, da bekommt man von dieser Strahlung allerdings nichts ab. Das steht fest. Das war aber noch nicht alles. Eine Textilingenieurin bringt Onur noch weiter in Bedrängnis. Denn wie sie vor Gericht aufzeigt, konnten Fasern gesichert werden. Am Tatort wurde nämlich so ein Gummi- oder Latex-Einmalhandschuh gefunden und der wurde natürlich dann gründlich untersucht und dabei wird dann auch was gefunden, nämlich Fasern von Onos Handschuhen, die er in seiner Jacke getragen hatte. Das klingt erst einmal verwirrend, aber der Zeuge aus dem Gefängnis, der hatte ja berichtet, dass sein Mithäftling ihm gebeichtet hatte, dass er Kleidung über seiner normalen Kleidung getragen hat, um die nicht mit Blut zu bespritzen. Und die Sache mit den Fasern würde jetzt also bedeuten, dass er bei der Tat nicht nur andere Kleidung über seine eigene gezogen hat, sondern auch noch solche Einmalhandschuhe getragen hat. Allerdings nicht direkt auf der Haut, sondern auf seinen normalen Handschuhen. Das ist im Kopf des Täters zumindest eine clevere Idee. So sind dann keine Haare vom Handrücken oder seine DNA in den Einmalhandschuhen. Blöd nur, wenn die privaten Handschuhe quasi auf die anderen abfärben. Ein zufälliges Vorhandensein von Fasern, sagt die Textilingenieurin, ist eher unwahrscheinlich. Wie Johannas Freundin die Beziehung der beiden und auch Onurs Persönlichkeit so beschreiben, das haben wir ja schon gehört. Den Aussagen kann man aber trotzdem noch etwas mehr entnehmen, nämlich wie schlimm die Beziehung des Paares wirklich war und wie viel Angst Johanna am Ende auch gehabt haben muss. Denn knapp 2 Wochen vor ihrem Tod hat Johanna wohl mit dem Gedanken gespielt, die Polizei zu informieren. Es sind Sätze gefallen wie, er will mein Leben zerstören. Johanna ist verzweifelt und sie hat Angst vor Onur. Aber dann, von heute auf morgen und für sie ganz plötzlich, war ihr Freund wie abgetaucht. Er lässt nichts mehr von sich hören, keinerlei Kontakt, nichts mehr. Die Wochen vorher seien absolute Horrorwochen gewesen, so hat Johanna das wohl ausgedrückt. Und wir haben ja schon von Onurs Kontrollzwang gehört. Dass da jetzt wirklich gar nichts mehr kommt, das wundert die 22-Jährige. Ihre Freundin fragt sie, ob sie glaubt, dass es das jetzt gewesen sei. dass jetzt endlich Ruhe ist. Doch Johanna antwortet nur ahnungsvoll, das glaube ich nicht. Da kommt noch was. Von Onurs Anwälten hingegen kommt jetzt, Ende Februar 2014, wo sich der Prozess so langsam der Zielgeraden nähert, nicht mehr wirklich viel. Sie wollen entkräften, wo es nur geht. Es sieht nicht gut aus für ihren Mandanten und so versuchen sie alles in den Zweifel zu ziehen, wo es nur geht. So verlangen sie etwa eine Atomuhr, um wirklich die Abweichung der Zeit zwischen realer Uhrzeit und angezeigter Uhrzeit auf den Überwachungskameras im Hugendubel feststellen zu können. Oder aber, dass ein Zeuge aus dem Hut gezaubert wurde, der die Glaubwürdigkeit des Belastungszeugen wieder schmälern soll. Ehrlich gesagt aber eher nur seine eigene Glaubwürdigkeit immer weiter heruntergeschraubt hat. Dann noch die Behauptung, Onur sei zur Tatzeit nicht am Tatort gewesen. Das mit der Atomuhr hatten wir ja schon, aber auch die Funkzellendaten sollen nicht der Beweis dafür sein, dass er da war. Wie sich das sonst erklären lässt, ja, da kommt dann nicht mehr so viel mit Substanz, muss man sagen. Und auch die Aussage, die Polizei habe schlampig und einseitig ermittelt. Unter anderem, weil man die Tatwaffe und die Kleidung, die Onur über seiner getragen hat, nicht gefunden hat. Und dann wird auch noch über die Wegstrecke vom Tatort zur Buchhandlung diskutiert und dass ein Anwalt das ja auch mal abgelaufen sei und eine ganz andere Zeit rausbekommen hat. Also da wird wirklich mit allen Mitteln versucht, noch etwas zu retten. Was, ja, man muss zu diesem Zeitpunkt schon sagen eigentlich, was nicht mehr zu retten ist. Zwar sind die beiden fehlenden Beweisstücke nicht vorhanden, nur der ganze Rest, die ganze schwere Indizienlast ist auch so schon ziemlich erdrückend. Und statt den Fall jetzt mit dem gebotenen Anstand zu Ende zu bringen, wird ein Machtspiel aus dem Prozess. Der Wiesbadener Kurier vom 25. Februar 2014 überschreibt das mit dem Titel Zermürben auf sehr niedrigem Niveau. Es werden Beweisanträge gestellt, die in Quantität wirklich in einem hohen Bereich liegen, in Qualität und Sinnhaftigkeit aber von mehreren Beteiligten in Frage gestellt werden. Wiederholt werfen sie auch dem Vorsitzenden Richter Befangenheit vor, was zurückgewiesen wird und wiederum dazu führt, dass sie sich im Recht sehen. Der ist befangen, weil die Anträge zurückgewiesen werden. Mit Sachlichkeit und einem fairen Verfahren hat das nichts mehr zu tun, findet ein Verteidiger. Doch auch das in die Länge ziehen des Prozesses ändert ja nichts. Vielleicht erhoffen sie sich mit fortschreitender Dauer, noch irgendwo ein Ass aus dem Ärmel oder ein Kaninchen aus dem Hut zaubern zu können, was ihren Mandanten entlasten könnte. Und so reiben sich die Verteidigung und Staatsanwaltschaft zwar noch etwas aneinander, bis man dann aber am 10. März die Plädoyers vortragen kann. Und die könnten gegensätzlicher nicht sein. Fangen wir mit der Verteidigung an, da ist eigentlich niemand überrascht, dass die Freispruch fordert. Für sie ist Onur keineswegs überführt, obwohl auch sie das Motiv und die Drohung nicht leugnen können. Aber es gäbe halt keine Beweise und keine Indizien. Ihr Mandant, da sind sie überzeugt, ist das Opfer einseitiger Ermittlungen der Polizei. Da bleiben sie dabei. Entlastendes Material sei ignoriert worden und das Gericht sei von Anfang an nicht um einen fairen Prozess bemüht gewesen. Das, was die Verteidigung hier als entlastendes Material beschreibt, hält die Staatsanwaltschaft dabei eher für Spekulation. Und nicht nur das, die Staatsanwaltschaft, die fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit käme Onur im Falle eines Urteils nicht automatisch nach 15 Jahren frei. Onur soll die Ehre seiner Familie über das Recht auf Leben gestellt haben. Er habe sich von einem menschenverachtenden Frauenbild leiten lassen, dem Opfer das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben abgesprochen und dabei Traditionen aus dem Herkunftsland seiner Eltern über die deutsche Rechtsordnung gestellt. Für die Staatsanwaltschaft ist klar, Onur hat den Mord von langer Hand und bis ins Kleinste geplant. Er sei durch ein Bündel schlüssiger Indizien überführt. Da passt alles zusammen, wie es Staatsanwältin Sabine Kolb-Schlotter zusammenfasst. Und auch für das Gericht scheint das alles zu passen, denn man folgt weitestgehend dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Nur die besondere Schwere der Schuld hat man nicht festgestellt. Onur wird schuldig gesprochen wegen Mordes, tateinheitlich mit Schwangerschaftsabbruch und muss eine lebenslange Freiheitsstrafe antreten. Als der Richter das Wort lebenslang ausspricht, da setzt sich Onur hin. Alle stehen, nur er muss sich setzen und das, obwohl der Schuldspruch ja noch weitergeht. Es scheint, als habe er jetzt erst richtig begriffen, was das alles für ihn bedeutet. Dass man ihn überführt hat, dass er schuldig ist und dass er eine sehr lange Zeit ins Gefängnis muss. Nur vielen ist das nicht lang genug. Im Zuschauerraum des Gerichtssaals sind die Menschen ratlos. Was muss ein Mörder denn noch tun, damit die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird? Aber dieses Raunen, das bleibt nicht im Zuschauerraum. Es bricht sich auch Bahn in die Presse, genauer gesagt in die Bild, die da auf der Titelseite von einem Islamrabatt für Johannas Mörder schreibt. Nur um gleich danach auch nochmal nachzulegen und sich unzählige Urteile anzuschauen, in denen die Bild-Mitarbeiter glauben, einen solchen Rabatt zu erkennen. Der Sprecher des Wiesbadener Landgerichts, Hans Kieserling hingegen, der kann überhaupt keinen Rabatt erkennen und sagt, der Angeklagte hätte nicht einmal ansatzweise Milde bekommen. Für eine Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, da gäbe es eben Kriterien, Kriterien, die hier nicht erfüllt waren. Viele haben sich halt daran aufgehängt, dass der Richter beim Abwägen der besonderen Schwere der Schuld nicht nur von fehlender Reife bei dem Angeklagten, sondern auch von einer, Zitat, kulturellen und familiären Zwangslage gesprochen hat. Aber damit war einfach gemeint, dass Onur zwischen dem Aufwachsen in Deutschland, der westlichen, christlichen Welt und den archaischen Regeln seiner strenggläubigen Eltern so ein bisschen hin und her geschlittert ist. Einen Rabatt hat es also eigentlich überhaupt nicht gegeben. Letztendlich will die Verteidigung das Urteil nicht akzeptieren und legt Revision dagegen ein, doch der Bundesgerichtshof sieht die als offensichtlich unbegründet an und verwirft sie. Das Urteil ist damit rechtskräftig und zumindest wurde Johannas Eltern der Wunsch erfüllt, dass der Täter gefunden und verurteilt wird. Und damit endet auch die heutige Ausgabe von Abgrundtief. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn gerne und abonniert ihn, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen und immer unter den Ersten zu sein, die das mitbekommen, wenn eine neue Episode online geht. Das war's damit auch von mir. Ich verabschiede mich, sage Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt. Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.